Prüfung haben. Halleluja. Okay, Gott segnet uns. Schön zu wissen und zu erfahren, wie Gott manchmal so in kleinen Stücken, auf kleinen Schritten wirkt. Heute Abend möchten wir, nein, ich gebe noch die Bekanntmachung und dann nehmen wir unser Opfer erst auf. Ich möchte ganz herzlich einladen für die nächste Woche. Morgen ist das Thema um 10 Uhr, berühre den Himmel. Eigentlich würde ich am liebsten jetzt schon einsteigen und sagen, mein Herr, ich will den Himmel berühren. Ich will ganz nah bei Jesus sein, den Thron Gottes berühren. Ich möchte also die Herrlichkeit Gottes spüren. Aber wir werden das auch tun heute Abend, den Himmel berühren. Berühre den Himmel, ein großartiges Thema, morgen früh um 10 Uhr. Nächsten Freitag, 19 Uhr, wird das Thema sein, Gott will, ich sage so, Gott will und wir leben. Wir müssen auch da immer beweglich und flexibel bleiben. So Gott will und wir leben. Nächsten Freitag wird das Thema sein, Gott will deine Wiederherstellung. Du hast vielleicht verloren, dein Selbstbewusstsein, Selbstvertrauen. Damit scheitert so vieles in unserem Leben, wenn wir kein Selbstvertrauen mehr haben. Können wir Gott nicht vertrauen, können Menschen nicht vertrauen und so weiter und so fort. Also Gott will deine Wiederherstellung, die Wiederherstellung deiner Persönlichkeit, dein Ich. Viele Christen sagen, du musst dein Ich kreuzigen. Das ist das sündige Ich, das gottlose Ich, das ungläubige Ich. Das muss gekreuzigt werden. Nicht nur gekreuzigt, das muss umgebracht werden, das muss gesteinigt und gehängt werden. Aber du hast auch ein gutes Ich. So deine Persönlichkeit, das, was Gott aus dir, was Gott in dir hineingelegt hat, dieses Besondere. Und das will der Teufel zerstören. Gott hat dich wunderbar gemacht und der Feind möchte dich zerstören. Mir geht es um die Wiederherstellung. Gott will deine Wiederherstellung. Das wird am Freitag sein. Und wir werden sehen, wie Gott Menschen wieder zu Menschen macht. Dass sie ihr Haupt erheben, dass sie geradeaus nach Hause gehen können und geradeaus durchs Leben gehen können und dass sie sich nicht fürchten müssen. So viele Menschen haben Angst von morgen und übermorgen. Gott will uns wiederherstellen, dass wir ohne Furcht leben. Dann am Samstag, ein ganz tolles Thema, Samstag, kommenden Samstag, 19 Uhr. Gott findet immer einen Weg zu dir. Glaub mir das. Gott findet immer einen Weg zu dir. Es gibt keine auswegslose Situation oder für Gott bist du nicht unerreichbar. Gott erreicht dich überall. Selbst wenn du zum Jupiter fliegen würdest oder wenn du dich in die Erde vergraben würdest. Gott weiß, wo du bist. Gott weiß, wo du liegst. Gott findet einen Weg zu dir. Gott findet dich auch in der Wüste, in der Einsamkeit, in deiner Mansarde, auf dein Krankenbett. Gottes Arm ist nicht so kurz, dass er dir nicht helfen könnte. Gott findet immer einen Weg zu dir und ein Mittel, wer dir dienen und dich erreichen, dich segnen, dich stärken kann, dich erquicken kann. Vielleicht durch ein Pfeifen eines Vogels oder durch einen Lichtstrahl oder durch eine Ameise. Er kann dich erreichen und dir zeigen, ich habe dich nicht aufgegeben, ich liebe dich. So, und dann am Sonntag, morgen habe ich das Thema, kommenden, nicht diesen, sondern nächsten Sonntag morgens, so Gott will und wir leben. Zauber und Flüche werden gebrochen. Eigentlich werde ich auch morgen schon ein Stück weit in dieser Richtung arbeiten. So über Flüche. Wir Gotteskinder brauchen keine Angst haben vor Flüchen. Niemand kann uns verwünschen. Niemand kann uns verfluchen. Niemand kann uns schaden. Da können die Voodoo-Zauberer zu tausend kommen. Die können uns nichts ausrichten. Der in uns ist, ist stärker. Und das Thema wird sein, der Zauber und die Flüche werden gebrochen. Und dann bringt Menschen, die okkult belastet sind. Wir wollen für die Menschen am Sonntagmorgen nächste Woche ganz intensiv dafür beten. Am Mittwoch haben wir Gemeinschaft, um 19 Uhr Gebet, geistliches Training, Jüngerschaft, Fragestunde und gemütliches Beieinandersein. Also alles G. Und da musst du nur noch kommen. So, das ist also, was ich hier weitergeben möchte. Dann möchte ich euch ermutigen, Traktate mitzunehmen und zu verteilen. Wir haben genug Traktate da. Deine Umgebung sollte für Jesus erreicht werden. Da, wo du wohnst, deine Nachbarn. Und es wäre so schön, dass da, wo du wohnst, ein Hauskreis entstehen könnte. So fang an, in deiner Umgebung zu missionieren und du musst nicht viel tun. Ich möchte dich ermutigen, einfach durch die Stadt gehen und das Land einnehmen. Die Bibel sagt, worauf sich euer Fuß setzen wird, das Land gehört dir. So, du machst Gebetswalking. Also du spazierst und du betest für die Stadt Berlin und sagst, Heiland, segne die Berliner, segne diese Straße, wie sie auch immer heißt, Kastanienallee oder Schulstraße oder wie die Straße auch heißt, segne die Straße. Und dann steckst du die Zettel in den Briefkästen und du bringst Jesus hinein. Und weißt du, Jesus ist für dich da, das ist so groß, dass sogar Blinde lesen können, ohne Vergrößerungsglas. Und für das andere nachher, wenn sie es tatsächlich sich interessieren, brauchen sie Vergrößerungsglas und eine Brille, das können sie sich dann weiter vertiefen. Und da ist alles drauf, was man wissen sollte, Christologie in Telegrammstil. Nimm diese Zettel mit und verteile in deine Umgebung, mach Jesus den Menschen bekannt, wo es auch immer ist, und hilf, dass das Evangelium in deiner Nachbarschaft verbreitet wird. Du musst nicht auf dem Kudamm missionieren, wenn du in Lichterrade oder Treptow oder Teltow da unten wohnst oder sonst wo. Deine Umgebung. Versuch deine Umgebung zu erreichen. Nimm so ein Paket mit und schmeiß die Bombe rein. Sei ein geistlicher Terrorist. Auch wenn die Terroristen gefandet werden jetzt. So, ich ermutige dich, bring das Evangelium in unerreichte Gebiete. Denn wie soll der liebe Gott die Menschen erreichen, wenn du es ihnen nicht Jesus nahe bringst? Wie sind seine Boten? Und weißt du, der Heiland sagt, oder in der Bibel heißt es, wie fein und wie lieblich sind die Füße derer, die Frieden bringen. Du kriegst ganz gute Füße. Du tust etwas für deine Gesundheit, du tust für deinen Kreislauf etwas, wenn du Traktate verteilst. Du musst nicht reden. Und du kannst im Gebet mit Gott verbunden sein und so die Briefkästen verteilen. Und irgendwann, irgendwo geht der Same auf. Und es ist Saat auf Hoffnung. Alles, was wir machen, ist Saat auf Hoffnung. Ich ermutige nur, einfach das zu tun. Und ich habe eines festgestellt, wer für Gott arbeitet, den kann der Teufel nicht mehr beschäftigen. Wer für Gott arbeitet, den kann der Teufel nicht mehr beschäftigen. Wenn du für Gott nicht arbeitest, dann kommen alle blöden Gedanken in deinem Kopf. Dann kommen unzüchtige Gedanken, dann kommen depressive Gedanken, dann kommen Sorgen in deinen Kopf hinein, dann kommt alles Mögliche in deinen Kopf hinein. Müßiggang ist aller Laster anfangen. Arbeite für Gott und der Teufel hat andere Probleme. Der muss gucken, dass die Zettel weggeräumt werden. Er hat andere Sorge dann. Wenn du nämlich, dann, das ist Einbruch in sein Reich. Brich in das Reich des Teufels, dann ist er so mit diesen Einbrüchen, die du ausgelöst hast, so beschäftigt, dass ich sag, was ich glaube und was ich weiß und was ich erkannt habe, was mir groß geworden ist. So, dann ist der Teufel so beschäftigt, dass er, dass ja dein Nachbar den Zettel nicht liest, zu verhindern, so dass er, dann hast du deine Ruhe und deinen Frieden. Klingt komisch, was ich sage, aber da steckt was dran. Denn die alten Israeliten, da gibt es zwei Rabbiner, im Talmud ist diese Geschichte, wird uns überliefert. Da fragt ein Rabbiner den anderen Rabbi und sagt, Rabbi, wo war der Teufel, als die Kinder Israel durch das Rote Meer zogen? Dann sagt der Rabbi, weiß ich nicht ganz genau, aber lass mich mal nachdenken. Und dann sagt er, ja, ich glaube, ich weiß, wo der Teufel war, als die Kinder durchs Rote Meer zogen. Und da war der Teufel nämlich gar nicht da. Dann sagt der Rabbi, ich weiß es. Der Teufel war so mit dem Hiob beschäftigt, dass er keine Zeit hatte für die Kinder Israel. So, Ablenkung. Okay, wir haben uns verstanden, wir wissen, um was es geht. Heute Abend, wir wollen dem Herrn ein Opfer bringen. Darf ich mal fragen, zuerst einmal, wer ist zum ersten Mal hier, zum allerersten Mal? Darf ich mal die Gäste sehen? Ja, danke, hier sehe ich eine Hand, zwei Hände, drei Hände. Gut, also auf der Seite sitzen unsere Gäste. Wir geben den Gästen einen Applaus. Und heißen euch ganz herzlich willkommen. Und wir möchten euch was schenken. Eine Kassette von heute Abend. Die wird zwar aufgenommen und muss noch vervielfältigt werden, aber es schreibt am Schluss, am Ausgang auf den Zettel das Datum von heute und euren Namen und Adresse und es wird euch kostenlos und unverbindlich zugeschickt. So, damit ihr euch noch erinnern könnt, hier bin ich mal zu Gast gewesen. Und Gott möge euch segnen und fühlt euch wohl heute Abend. So, jetzt nehmen wir unser Opfer auf. Gott segne uns und alle Geber heute Abend. Wir stehen auf und ich bete über das Opfer und möchte das Opfer auch segnen. Lieber Heiland, du möchtest jetzt die Gaben, die wir zusammenlegen, segnen. Du möchtest Überfluss schenken deinem Volk und deinen Kindern. Herr, du sagst, wir sollen sehen und zwar mit Freuden. Wir sollen mit Freuden geben, Herr, und wir sollen nicht kärglich sehen. Du ladest und ermutigst uns, ein gutes Opfer zu geben und wir möchten es tun in Jesu Namen. Wir geben es nicht Menschen, wir geben es nicht einer Organisation, wir geben nicht irgendjemand, sondern das, was wir jetzt tun, das geben wir ganz bewusst dir, allmächtiger Gott. Und du segnest unsere Finanzen, Herr, und du sagst, ich will hundertfältig belohnen. Herr, wir erwarten von dir den Segen. Wir erwarten auch den finanziellen Segen für uns ganz persönlich. Meine Freunde und meine Geschwister brauchen den göttlichen Segen in ihren Finanzen und deshalb, Herr, wir geben dir, damit du uns weiter segnen und weiter beschenken kannst. Amen. Okay.
Es ist vollbracht. er hat den Sieg. Satan ist besiegt, die Macht des Todes niederliegt, Jesus ist Herr. Oh Halleluja, König der Könige ist in Ewigkeit. Es ist vollbracht, er hat den Sieg. Satan ist besiegt, die Macht des Todes niederliegt, Jesus ist Herr. Oh Halleluja, König der Könige ist in Ewigkeit. Oh Halleluja, oh Halleluja, oh Halleluja, Jesus ist der Herr. Oh Halleluja, oh Halleluja, oh Halleluja, Jesus ist der Herr. Es ist vollbracht, er hat den Sieg. Satan ist besiegt, die Macht des Todes niederliegt, Jesus ist Herr. Oh Halleluja, König der Könige ist in Ewigkeit. Es ist vollbracht, er hat den Sieg. Satan ist besiegt, die Macht des Todes niederliegt, Jesus ist Herr. Oh Halleluja, König der Könige ist in Ewigkeit. La 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 la, Jesus ist der Herr. La 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 la, Jesus hat gesiegt. Es ist vollbracht, er hat den Sieg. Satan ist besiegt, die Macht des Todes niederliegt, Jesus ist Herr. Oh Halleluja, König der Könige ist in Ewigkeit. Es ist vollbracht, er hat den Sieg. Satan ist besiegt, die Macht des Todes niederliegt, Jesus ist Herr. Oh Halleluja, König der Könige ist in Ewigkeit.
Praise Gott, Jesus ist Sieger, Halleluja. Halleluja. Wer hat heute Morgen oder heute im Laufe des Tages eine schöne Gebetszeit gehabt? Irgendjemand, der eine schöne, gesegnete Stunde im Gebet hatte? Ja, komm nach vorne, Schwester. Noch jemand, der eine schöne, gute Zeit im Gebet hatte, wirklich die Gegenwart Gottes erlebt hat? Irgendjemand, der wirklich Gottes Gegenwart erlebt hat? Wir haben hier Anliegen und wir möchten für die Anliegen, die hier in diesem Korb sind, beten. Und du darfst jetzt für diese Anliegen hier beten. Wir schreiben die Gebetsanliegen, ganz konkrete Gebetsanliegen. Gott weiß es, was die Not ist, was die Bedürfnisse sind. Und wir möchten dafür beten. Du darfst jetzt beten.
Lieber himmlischer Vater, du siehst hier die Gebete, die vor uns sind. Und wir wissen, dass du unsere Gebete erhörst. Und wir bitten dich darum. Hilf denen, die dich hier um Hilfe bitten. Amen.
Amen. Jesus, ich danke dir, dass du jeden Tag bei mir bist. Ganz besonders in der Morgenstunde. Dass du mir aufzeigst, wo Menschenkinder in Bedrängnis sind, in Nöte sind, die deine Hilfe, deine Gegenwart brauchen. Und da hast du mir heute Morgen die liebe Schwester gezeigt, die keine Arbeit hat, kein Geld mehr, Herr. Wir haben so inbrünstig für sie gebetet, dass sie die Arbeitsstelle bekommt. Und sie bekam auch einen Brief, aber leider wurde sie abgelehnt. Aber wir lehnen das nicht ab, in deinem Namen nicht ab. Du wirst ihr trotz alledem dort, wo sie sich beworben hat, die Arbeitsstelle geben. Es ist schon so oft vorgekommen, dass Menschen abgelehnt wurden. Aber in deinem Namen wird sie angenommen und sie wird die Stellung erhalten, Herr. Und ich preise dich darüber heute Morgen, heute Mittag und jetzt hier. Denn sie ist mitten unter uns. Gepriesen sei dein heiliger Name über sie und dein wunderbarer Sieg. Du bist da. Amen.
Der Herr segne all diese Gebete und das Gebet, das hier erwähnt wurde. Amen. Lasst uns Platz nehmen. So, heute Abend, mein Thema ist, wie bringe ich mich in Sicherheit? Wir hatten eine gute Lebensversicherung. Irgendjemand, der eine ganz gute, tolle Lebensversicherung hat? Ich will nicht die Gesellschaft wissen, ich habe auch eine, aber meine Gesellschaft heißt J-E-S-U-S. Halleluja, J-E-S-U-S, diese himmlische, göttliche Versicherung. Wie bringe ich mich in Sicherheit? Und die Menschen heutzutage haben Angst, Furcht, nirgendwo ist man mehr sicher, keiner steigt mehr in ein Flugzeug. Oder man fürchtet sich und wer verreisen muss und dann noch vielleicht das Flugzeug hat die Nummer 666. Oh, dann sehen sie schon alle schwarz. Oder vielleicht irgendein fremdes Land, weites Land, und das Flugzeug nicht sicher. Man fragt immer, wir Deutsche, wir sind sehr auf Sicherheit bedacht und wir wollen ja kein Risiko eingehen, wir sind sehr risikoscheu, so wir fürchten uns. Aber mir geht es um Sicherheit, und da will ich einige Verse lesen in der Bibel. Ich werde heute einige Bibelverse lesen. Nur eine Stelle in 1. Mose 7, Vers 16. Gar nicht schwer, gar nicht lang zu finden, so in den ersten paar Seiten der Bibel, Genesis. Und da heißt es, und Gott schloss hinter ihm zu, hinter Noah. Und Gott schloss hinter ihm zu. Er war hinter Schloss und Riegel. Er war in Sicherheit. Wenn Gott manchmal Menschen einschließt, dann sind wir in der absoluten Sicherheit. Kann nichts uns passieren. Manchmal ist vielleicht das Gefängnis die beste Sicherheit für einen. Im Gefängnis kann am allerwenigsten passieren. Jemand sagte zu mir, man muss heutzutage Gefängnis, die Normalen, die Gesunden ins Gefängnis stecken, und die Abnormalen, Verrückten, die laufen so herum und die stellen so viel dumme Sachen an und so viel schlechte Sachen an, so dass man eigentlich nur noch die Guten in Sicherheit bringen muss. Genau umgekehrt, wie es tatsächlich heutzutage ist. Und Gott schloss die Guten ein, die 8 Guten, Noah und seine Familie, alle anderen waren verrückt. Alle anderen waren verkehrt. Alle anderen waren, ja, gottlos. Die ließen sich vom Geist Gottes nichts mehr sagen. Noah hat die Arche fertig gebaut und dann heißt es, Gott gebot ihm, geh hinein, du und dein Haus und deine Familie. Gott hat Noah, und Noah hat nicht seinen Söhnen gesagt, Söhne, meine Kinder, Ham, Japhet und Seb, schafft euch jetzt Pumpen an. Vielleicht kommen wir mal in Schwierigkeiten. Vielleicht kentern wir mit unserem Boot. Vielleicht setzen wir irgendwo auf. Also besorgt gute Pumpen oder Schöpfeimer, so dass wenn wir in Krisenzeiten kommen, dass wir das Wasser schöpfen können. Nichts von dem. Gott schloss hinter Noah zu. Und das war zu. Diese Tür wurde nie mehr aufgemacht. Also es gibt einen Platz der absoluten Sicherheit, wenn Gott einen einschließt. Einen anderen Fall haben wir auch wieder in Genesis, in 1. Buch Mose. Da ist der Lot. Der Lot lebt in Sodom und Gomorra. Los Angeles oder Berlin könnte es sein. Genauso verrufen, genauso verdorben. In solch einer Stadt lebte Lot, und er wollte sich verteidigen, sich rechtfertigen. Er wollte gut machen eine Situation, und dann packt der Engel ihn am Kragen und zieht ein in die Wohnung und sagt, Lot, steck nicht deine Nase raus, du hast hier nichts zu suchen, komm rein. Und dann heißt es, und Gott schloss den Lot ein, und die Leute fanden die Tür nicht mehr. Die tasteten, sie sind mit Blindheit geschlagen worden. Wenn Gott zuschließt, sind wir in Sicherheit. In Sicherheit vor den Leuten von Sodom und Gomorra, was es auch immer heißen mag. Es gibt einen Unterschied zwischen denen, die draußen sind, und denen, die drin sind. Und Gott macht einen Unterschied. Manche Leute können es nicht schlucken, dass ich das predige, aber das ist meine felsenfeste Überzeugung. Also ich glaube 150%, nicht nur 100%, sondern 150%. Gott macht einen Unterschied zwischen dem, der Gott dient, und dem, der Gott nicht dient. Und ich trete diesen Beweis hier an, dass Gott den Unterschied macht. Schau dir in der Bibel die Menschen an, die Gott gedient haben, die Gott vertraut haben, die ihr Vertrauen auf den Herrn gesetzt haben, die sind nicht zuschanden geworden. Gott verheißt seinen Leuten Geborgenheit und Schutz. Gott verheißt seinen Leuten Geborgenheit und Schutz. Weil du bewahrt hast das Wort meines Zeugnisses, will ich dich bewahren vor der ganzen Versuchung, die über die Erde gehen wird, von den ganzen Katastrophen, vor den ganzen Gerichten, will ich dich bewahren. Du musst nichts befürchten. Jesus sagt, in der Welt habt ihr Angst. Aber seid getrost, Johannes 16, 33. Aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. In der Welt habt ihr Angst. In der Welt hast du Angst. Es gibt einen Ort der Sicherheit, es gibt einen Ort der Geborgenheit. Es gibt, wo mitten im Auge des Orkans ist ganz still, ist ganz ruhig, das ist Geborgenheit. Und du darfst mitten im Auge des Orkans geborgen und geschützt sein. Gott schloss hinter Noah zu. Gott schloss hinter Lot zu. Und Gott will auch hinter dir zuschließen die Tür, sodass der Verderber, der Würgeengel, bei dir nichts ausrichten kann. Wie bringe ich mich in Sicherheit, ist mein Thema heute Abend. Zuerst einmal, der Teufel ist der größte Panikmacher dieser Welt. Wir kennen ja den Gott Pan,
göttlichen Schäfergott mit der Flöte, Panflöte, der dann durch sein Gepfeife die ganzen Herden auseinanderbringt, verwirrt, und dass die Kontrolle verlieren, den Durchblick die Schafe verlieren und so weiter. Der Gott Pan, da kommt das Wort Panik her. So, und diese Welt ist total verunsichert. Seit 11. September 2001 ist die Welt verunsichert. Alle miteinander, als wenn sie vom Pferd getreten wären. Die Großen wie die Kleinen, die Armen wie die Reichen. Sie sind alle irgendwo schockiert, verunsichert. Unsicherheit macht sich auf allen Gebieten groß und breit. Es ist unheimlich in dieser Welt geworden. Wir wissen noch gar nicht, was es kommt. Jetzt in England, da kaufen Masken, Gasmasken wie verrückt, weil sie Gas Terror oder mit Gasanschläge haben. Franzosen, denen geht's auch nicht besser. Auch die sind total verunsichert. Es ist unheimlich in dieser Welt. Wo soll das hinführen? Wie bringe ich mich in Sicherheit? Der Mensch sucht Schutz, Geborgenheit. Das ist in allen Menschen. Wo finde ich Zuflucht? Und wir haben da ein altes Lied, glaube ich, Martin Luther hat es geschrieben. Eine feste Burg ist unser Gott, Halleluja. Wo und wie bringe ich mich in Sicherheit? In Friedenszeiten braucht man Zufluchtsburgen nicht. Kein Mensch interessiert sich in Friedenszeiten für Zufluchtsburgen. Aber Zufluchtsburgen werden in Friedenszeiten angelegt. Weißt du, wie irgendwo im Moor, da werden so geheime Gänge gebaut, geheime Stege gelegt, oder geheime Gänge geschaffen in Friedenszeiten. Und dann, wenn die Notzeit kommt, dann fliehen alle auf einen ganz bestimmten Weg in die Zufluchtsburg und sind sicher. Und dann kann der Feind, dann grüßt man den Feind von Ferne. Fürchtet man sich nicht. Und es ist so wichtig, dass wir in Friedenszeiten, jetzt, heute und hier, solange es uns noch gut geht, solange wir noch bei Verstand sind, solange wir noch gesund sind, solange wir noch Geld haben, dass wir uns Sicherheit anschaffen und verschaffen. Unser Leben in Sicherheit bringen. Fanny Crosby hat ein sehr schönes Lied geschrieben. Sie war blind bis zu ihrem 83. Lebensjahr. Und in dieser Zeit schrieb sie herrliche Lieder. Und eines ihrer herrlichen Lieder ist: sicher in Jesu Armen, sicher an seiner Seite. Es gibt einen Ort der Sicherheit. Das ist die Seite Jesu Christi, in seinen Händen. Niemand kann euch aus meiner Hand reißen, hat Christus gesagt. Wir Menschen suchen Schutz und Geborgenheit. Wir suchen einen Ort der Zugehörigkeit. Hier, da bin ich geborgen. Deshalb wollen die meisten heiraten auch, vor allem Frauen. Sie wollen dann so einen starken Arm haben, auf den sie sich verstützen und verlassen können. So Geborgenheit suchen sie. Und sie suchen Schutz. Und der heutige Mensch sucht Sicherheit. Sicherheit ist ihm sehr, sehr wichtig. Egal wie, egal wo, er versucht, sichere Lebensverhältnisse zu schaffen, alles so abzusichern. Alles abzusichern. Aber in der Bibel, Psalm 32, Vers 8, also nicht auf die Männer sich verlassen, nicht auf die Reichen sich verlassen, nicht auf die Mächtigen sich verlassen und sich stützen und nicht auf irgendwelche Turmbau, GmbH und Co. KG sich verlassen, sondern in der Bibel heißt es, er hat seinen Engeln befohlen, uns auf Händen zu tragen. Er hat seinen Engel befohlen, uns zu beschützen. Was wir brauchen, ist ein übernatürlicher Schutz, eine übernatürliche Sicherheit. Hast du die, diese übernatürliche Sicherheit? Wenn alle Policen flöten gehen, alle Policen wertlos sind, alle Policen verfallen oder nichts mehr nützen, hast du noch etwas, worauf du dich verlassen kannst? Sicherheit, und zwar eine ewige Sicherheit, eine übernatürliche Sicherheit. Er hat seinen Engeln befohlen, dich zu leiten, dich mit seinen Augen zu leiten, dich zu führen, dich zu beschützen und zu führen. Wir müssen also etwas über uns haben, dieses Über-Ich. Dann sind wir sicher, wenn wir ein Über-Ich haben. Ein Über-Ich. Mein Gott und ich. Ja. Mit meinem Gott kann ich. Das gibt mir Sicherheit. So viele Menschen sind verunsichert. Die meisten Leute, die an der Schilddrüse leiden, tut mir leid, aber das ist die Wahrheit. Die meisten Leute, die an der Schilddrüse leiden, die haben Schutzbedürfnis. Denen ist der Schutz gewichen. Sie haben keinen Schutz. Sie können sich auf niemand und nichts verlassen. Deshalb leiden sie an der Schilddrüse. Das Schild Und Gott hat gesagt, ich will dein Schild, ich will dein Schirm sein. Und von den Kanaanitern heißt es, ihr Schild ist, oder ihr Schutz ist von ihnen gewichen. Ihr schützender Geist ist von ihnen gewichen. Gott will unser Schild und Schutz sein. Und ich sage dir in dem Augenblick, ich muss gar nicht für dich beten wegen deiner Schilddrüse. Die kann ich mir sparen, dieses Gebet eigentlich. Müsste ich nicht beten. Ich tue das aber trotzdem, wenn ich um deine Schilddrüse bete. Aber wenn du dich unter dem Schild Gottes plötzlich befindest oder hinter dem Schild Gottes, dann können 1000 und 100.000 Pfeile abgeschossen werden. Dann kann die Welt toben. Dann kann der Teufel brüllen wie ein Löwe. Dann kann passieren, was da will. Du bist geborgen und geschützt und hast Ruhe. Aber wenn du Angst hast, dann hast du Schilddrüsenprobleme. Und dann muss der Körper sich von innen wehren, rebellieren oder was unternehmen, aktiv werden. Und deshalb die ganze Spannung. Und du wirst merken, so schnell ist die Heilung da. Und heute Abend Menschen, die jetzt die Predigt zuhören, aufmerksam zuhören, sie werden geheilt an ihrer Schilddrüse. Denn der Herr hat gesagt, ich will dein Beschützer und dein Beschirmer sein. Und ich will dich beschützen. Du sollst sicher wohnen, da wo du wohnst heute Abend. Und dich nicht fürchten. Vor wem soll ich mich fürchten oder grauen? Du musst nicht um nichts sorgen und um nichts besorgt sein. Philipper 4, Vers 4. Gott sorgt für dich. Halleluja. Und das ist schon eine Sicherheit. Gott, mein Vater, sorgt für uns. Unser afrikanischer Bruder hat heute gesagt, also er muss sich gar nicht große Gedanken machen. Gott hilft ihm. Und das ist wahr. Wir sind manchmal zu kompliziert und wir zerbrechen uns den Kopf. Wir Deutsche sind Spezialisten. Bevor wir Deutsche über eine Brücke gehen, weißt du, was der deutsche Mensch macht? Ich zeig's euch. Klopft alle Pfeile ab. Und erst wenn er sich 150% überzeugt hat, es hält, dann geht er erst im Glauben durch. Aber das ist kein Glaube mehr. Und dann kommen andere, dann sind die unsere afrikanischen Geschwister oder woanders aus der dritten Welt, weißt du, die klopfen da nicht, die haben gar keine Zeit zum Klopfen, so viel Zeit haben sie nicht. Und die sagen, Halleluja, Heiland, Glory, 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 Herr, du bist mächtig, du bist stark. Und mit dir springe ich über die Mauer, mit dir mache ich diesen Sprung, mit dir wage ich den Sprung, mit dir, oh Gott, das sind die Menschen. Ich sage euch, wir sind viel zu kompliziert und deshalb passiert bei uns so wenig. Wir sind zu viel verkopft. Unser Glaube ist jetzt 30 Zentimeter zu hoch. Unser Gottvertrauen ist jetzt 30 Zentimeter zu hoch. Es sollte mit dem Herzen, so du mit dem Herzen glaubst. Und natürlich mit dem Munde bekennst, ist das Nächste. Wird's geschehen. Eine süße, nette Geschichte gelesen. Das hat mich so fasziniert. Ich bin so begeistert, dass ich es immer wieder erzählen und erwähnen muss. Da ist ein junger Mennonitenbruder, der muss im Winter oben in den USA den großen Mississippi-Strom überqueren. Und natürlich hat er es noch nie gemacht. Go West. Er muss also diesen großen Strom überqueren. Und er weiß nicht, trägt das Eis ihn nicht. Und er ist natürlich, hat von zu Hause gelernt, wie man über eine Eisfläche geht. Er robbt auf alle vier, sein Rucksack auf dem Buckel. Und dann robbt er auf alle vier über die Eisfläche. Er war ein deutscher Mennonit. So, die Deutschen robben, die gehen auf alle vier. Wenn Krisen kommen, gehen sie alle auf alle vier und dann robben sie so weiter. Und als er so mittendrin ist auf diesem Fluss Mississippi, kracht das Eis. Sagt, lieber Gott, nimm meine Seele in deine Hände. Ich befehle meine Seele in deine Hände, schütze mich. Und dann liegt er lingelang, sein Rucksack auf dem Buckel. Und da passiert gar nichts. Gott nimmt ihn nicht weg. Das Eis kracht, wird noch lauter, dieser Krach. Und dann dreht er sich um. Hinter ihm kommt ein Pferdeschlitten mit Holz beladen und fegt über den Fluss hinweg. Und der liegt auf alle vier. Du musst sehen sollen, wie schnell er aufgestanden ist. Um sie nicht noch weiter zu blamieren. Viele Gotteskinder, sie robben auf alle vier und kriechen durchs Leben auf alle vier wie Würmer. Wie Schnecken. Anstatt, dass sie die Peitsche nehmen, ihre Gäule vorne anspannen, Holz beladen und dann über den See hinwegfliegen. Gibt es Sicherheit? Woher hat der Mann die Sicherheit gehabt? Er wusste, das Eis ist dick genug. Wissen ist eine Macht. Menschen, die unwissend sind, haben Angst vor allem Möglichen. Unwissenheit ist die Ursache für viele Ängste. Wenn ich von irgendetwas Angst habe, vergewissere ich mich. Und ich versuche, so viel wie möglich Wissen zu bekommen über bestimmte Dinge. Und ich informiere mich. Und nachdem ich mir mein eigenes Bild gemacht habe über eine Sache und eine eigene Meinung gefasst habe, Ob die richtig oder falsch ist, ist dahingestellt. Aber ich habe mein eigenes Bild, meine heile Welt geschaffen. Nachdem ich das gemacht habe, dann sage ich so, und jetzt kann kommen, was da will. Ich weiß, wo ich dran bin. Ich habe eine Entscheidung getroffen. Solange der Mensch kein Wissen hat, weiß nicht, ist die Eisdecke nur 10 cm, halben Meter oder gerade so 5 mm dick. Aber wenn du das weißt, überzeugt bist, wenn du schon einmal hindurchgegangen bist oder von Leuten Informationen geholt hast, die schon drüber hinweggegangen sind und schon mal zugeguckt hast, wie die anderen machen, also Information ist Macht. Der Teufel kann dich mit Angst plagen und quälen, weil du unwissend bist. Aus Mangel an Erkenntnis geht Gottes Volk zugrunde. Es gibt so viele Gotteskinder, sind unsicher, weil sie nicht wissen, was kommt nach dem Tod. Oder was ist der Tod überhaupt? Der Tod ist ja das Schrecklichste, was es überhaupt gibt. Aber was ist der Tod überhaupt? Was kommt nach dem Tod? Wenn du weißt, mein Leben ist in der Hand Gottes, wenn du das weißt, ich bin meines Heils gewiss. Weder Tod noch Teufel, nichts kann mich von der Liebe Gottes scheiden. Wenn du gewiss bist von den Dingen deines Lebens, von deiner Erlösung, wenn du deines Heils gewiss bist. Mir sind meine Sünden vergeben. Ich hab richtig Buße getan, ich habe richtig Vergebung empfangen, ich bin biblisch getauft worden, mit mir stimmt's. So, und jetzt kann kommen, was da will. Jetzt kann die Welt zusammenbrechen von mir aus. Dann fürchte ich mich nicht. Und meine Lieben, es ist so wichtig, dass wir Heilsgewissheit haben. Das gibt uns Sicherheit. Die ersten Christen, die gaben mit großer Sicherheit, dass Jesus Christus auferstanden ist und lebt. Warum? Weil sie ihm so oft begegnet sind. Weil sie ihn so oft erlebt haben. Weil sie so oft mit ihm gesprochen haben. Zum Billy Graham kam jemand einmal und sagte, Herr Billy Graham, Gott ist tot. Sagte, schaut ihn mal an. Und sagte, was sagen Sie? Gott ist tot? Aber heute Morgen habe ich noch mit ihm gesprochen. Wie ist das möglich? Gott ist tot. Heute Morgen habe ich noch mit ihm gesprochen. Wenn du mit Gott gesprochen hast, dann können die Leute erzählen und verzapfen und vorgaukeln und vorspielen, was sie wollen. Du weißt, wo du dran bist. Das ist Sicherheit. Ich habe mit ihm heute Morgen noch gesprochen. Deshalb habe ich auch gesagt, die sollen beten, die heute Morgen mit Gott geredet haben. Ein Gespräch mit Gott gehabt haben. Die Güte Gottes heute Morgen erlebt haben. Sicherheit gibt mir also, oder wie komme ich zur Sicherheit, ist, indem ich mich überzeuge, vergewissere, ist das wirklich wahr? Ist es so? Oder setze ich irgendeine Lüge drauf? Und ich glaube nicht an Lügen und ich glaube nicht an Hirngespinste. So, der Gerechte wird seines Glaubens leben, heißt es in der Bibel. Wir Menschen, wir möchten Geborgenheit haben. Warum? Weil wir im Mutterleib getragen worden sind. Das ist ein Urinstinkt des Menschen. Das war die schönste Zeit, als du ein Embryo noch warst. Das war die schönste Zeit in deinem Leben. Umhüllt, getragen, umsorgt und so weiter. Das war eine schöne Zeit. Und nach dieser Zeit, nach diesem Paradieserlebnis, nach dem sehnt sich der Mensch heute so wirklich, ja, als ich noch ein Bub war. Noch klein war, als ich von meinen Eltern versorgt wurde. Da, nach dieser Zeit, nach dieser Geborgenheit, wo jemand anders für mich sorgt und für mich da ist, mich verteidigt, jemand anders da ist, sobald du allein bist, hast du Angst. Ist nicht so? Deshalb nimm dir einen Kompagnon. Verbinde dich mit jemandem. Sobald du allein bist, hast du Angst. Und deshalb ist es so wichtig, dass du gewiss bist, selbst wenn du ledig bist, unverheiratet bist, Witwe bist oder geschieden bist oder was auch immer du sein magst, weißt du, du brauchst einen Partner, du brauchst einen unsichtbaren Partner, der immer und alle Zeit bei dir ist. Wer möchte solch einen unsichtbaren Partner bei sich haben? Weißt du, der Herr Jesus Christus hat etwas gesagt, bevor er wegging. Ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Und du musst dich nicht fürchten, der Herr Jesus Christus ist bei dir, bei mir, bei uns, alle Tage, nicht nur am Sonntag in der Kirche, wenn der Herr Pfarrer spricht, sondern er ist bei uns, wenn es uns dreckig geht, wenn wir nichts zu essen haben, wenn wir angegriffen, angefochten werden, wenn wir verachtet, verspottet werden, mit Dreck beschmissen werden. Er ist bei uns alle Tage, nicht nur am Sonntag und Hochzeitstag und irgendwelchen Jubeltage. Nein, an diesen Krisentagen, in diesen Krisenstunden, er ist bei uns. Das gibt mir Sicherheit. Ich habe jemand an meiner Seite und ich fürchte mich nicht. In Hesekiel ist eine ganz interessante Stelle. Da heißt es vom Volk Gottes, sie sollen sicher wohnen in der Wüste und in den Wäldern schlafen. Sie sollen in der Wüste wohnen und in den Wäldern schlafen. Ich war in Norwegen oben, Lappland und in dieser Einöde. Und ich wollte meine Frau überzeugen, wir wollen im Wald schlafen. Meine Frau sagt, nein, da gibt es Bären. Und wir haben gesehen, dass es tatsächlich Bären gab. Die Ameisenhaufen waren zerstört, die Mülleimer waren durchwühlt, so und so weiter. Wir wollen, und dann sagt, nein, wir schlafen auf dem Campingplatz, nicht im Wald. Und warum? Weil da, das war geschützt, das war sicher, das war geborgen, so ein Campingplatz. Da war umzäunt, man war sicher. Aber mir hätte es nichts ausgemacht, mitten im Wald, in der Wildnis zu schlafen und Bären zu begegnen. Wir haben noch schlimmere Tiere begegnet. Ich habe gelesen hinterher, als ich zu Hause war, Vielfraße. Wir haben laufend Vielfraße gesehen und die waren überall. Und die sind schlimmer als die Bären, der Vielfraß. Ja, und da haben wir keine Angst. Vor dem Vielfraß haben wir keine Angst gehabt. Aber vor Bären, da hat sie gezittert, die arme Seele. Aber wir haben es überlebt. Wir haben es überlebt und wir haben dann immer einen schönen Campingplatz gefunden, dort in der Wildnis. Hier heißt es, sie sollen sicher wohnen in der Wüste und in den Wäldern schlafen. Weißt du, kein Wolf, kein Löwe, kein Bär und so weiter. Oder in der Wüste kein Geier, keine Hitze, keine Trockenheit. Ich bin geborgen. Gott will uns mitten in der Wüste, mitten der Krise Geborgenheit schenken. Du sollst sicher wohnen, hat Gott gesagt. Du sollst sicher wohnen. Etwas Merkwürdiges sage ich euch. Und will euch einfach etwas Merkwürdiges weitergeben. Singvögel. Schau mal, wo die Singvögel ihre Nester bauen. Meistens in Dornenhecken, wo die Raubvögel nicht hinkommen. Weißt du, warum Gott manchmal erlaubt, dass du dein Leben umgeben von Dornen und Disteln und Schwierigkeiten, Problemen führen musst? Warum du manchmal umgeben bist von so viel Trouble, von so viel Not? Es ist ein Grund, damit du sicher wohnst. Gott erlaubt eigentlich dich von Dornen und Disteln, dass du so schön umgehüllt bist, damit kein Raubtier dir was anhaben kann. Gott erlaubt, dass du den untersten Weg gehst. Die meisten Leute haben Angst, immer von untersten Wege zu gehen. Bring dich in Sicherheit. Ich will dir heute Abend sagen, wie du in Sicherheit kommst. Wenn du das glaubst, kannst du ohne weitere Sicherheit erreichen. Wenn nicht, dann bleibst du allen Gefahren ausgesetzt und musst natürlich selber weiterkämpfen. Aber du kannst auch mir glauben heute Abend, wenn du sicher deine Straße ziehen willst, es gibt einen Weg, wo der Teufel nicht geht, wo der Teufel kein Interesse hat, diesen Weg zu beschreiten, das ist der unterste Weg. Das ist der unterste Weg. Der Teufel geht nicht den untersten Weg. Also wenn du sicher deine Straße gehen willst, dann hab Mut, den untersten Weg zu gehen. Egal was es ist, egal wie es aussieht, da greift er dich nicht an, da passiert dir absolut gar nichts, wenn du den untersten Weg gehst. Bring dich in Sicherheit. Also da, wo keiner geht, dann kannst du ganz gelassen gehen, dort passiert mir nichts. Sicherheit. Sicherheit ist einfach in Gott geborgen sein, abgesichert sein von einer höheren Macht, von jemand anders. Er will eine Mauer um uns bauen, eine feurige Mauer. Das ist die Sicherheit, die Gott uns schenken möchte. Eine übernatürliche Mauer, die siehst du nicht. Da ist ein Mann Gottes in der Bibel, der kriegt Angst, oder König, der kriegt Angst und sagt, oh Gott, wir werden bald überrannt, der Feind ist so stark und so mächtig. Dann sagt der Prophet, oh Herr, öffne ihm doch die Augen, dass er sehen möchte, dass derer, die bei uns sind, mehr sind, als was jetzt uns umlagert. Und dann öffnet der Herr dem Mann die Augen. Und was sieht er? Er sieht den Berg voll feuriger Rosse. Er sieht den Berg voll feuriger Rosse. So ist er umschützt, so ist er umgeben, so ist er bewahrt. Er sieht das bloß nicht. Heute Abend, du siehst so vieles nicht. Und deshalb bist du so unsicher. Deshalb bist du so verunsichert. Du siehst nicht. Wenn du heute Abend sehen könntest, himmlische Heerscharen sind um mich her. Brüder, Schwester, ist das nicht gewaltig? Himmlische Heerscharen. Dann gehst du mit erhobenem Haupt durchs Leben. Eine übernatürliche Macht ist mit mir. Der Engel Gottes ist da. Ich habe ein Buch, leider gibt es dieses Buch nicht, ich weiß gar nicht warum, Engeldienste heißt es. Und das ist eine Sammlung von vielen, vielen, vielen kleinen Zeugnissen von vielen Christen, Land auf, Land ab, in der Baptistengemeinde. Der Gärtner hat es, diese Zeitschrift Gärtner hat es, die Berichte gebracht, und das ist eine Sammlung gewesen, leider vergriffen. Aber ich habe dieses Buch gelesen, die Bibel habe ich zuerst gelesen, dann habe ich Bunyans Pilgerreise gelesen, und Engeldienste war das dritte Buch, das ich gelesen habe als junger Christ. Und das hat mich so fasziniert. In diesem Buch sind herrliche Geschichten. Und das ist nur eine Geschichte, die mir einfällt, weil ich selber so oft durch den Wald gehen musste. Und mein Schulweg ging etwa 3 Kilometer durch den Wald. Das muss ich jeden Morgen, im Winter vor allem. Das war also nicht bequem, durch den Wald zu gehen. Und das, weißt du, wenn du durch den Wald gehst, siehst du überall so Gestalten und Gespenster. Und oh, das, ja, das ist nicht da. Aber du siehst das alles. Die Bäume sprechen zu dir. Du siehst alle diese Dinge, und dann habe ich Angst gehabt. Und da konnte ich mich so richtig vergegenwärtigen. Und da war ein Prediger, der sollte in einer Stadt predigen. Aber einfaches Männle war das, dieser Prediger. Kein Riese, kein Goliath. Er war ganz einfacher, bescheidener Mann von 1,60 Meter Größe. Und hat sich vorgenommen, in dieser Ortschaft will ich predigen. Oder werde ich predigen, hat die Versammlung dort angekündigt. Und dann passiert etwas. Da haben sich die Leute vom Dorf gesagt, in unsere Ortschaft kommt dieser Sektenpastor, dieser Sektenprediger nicht rein. Wir werden ihn unterwegs abfangen, ihn zusammenschlagen, grün und blau klopfen, und er kommt nicht in unsere Stadt. Und dann haben sie, die Dorfältesten oder die Familien haben sich dann beschlossen, ein paar junge Burschen, denn denen kann man nichts anhaben, und dann sie delegiert und sie in den Wald geschickt, und die sollen den Pastor, wenn der jetzt auf den Weg kommt, der muss zu Fuß diesen Weg gehen, und dann werden sie den abfangen unterwegs. Und was passiert? Die sitzen im Wald, unser lieber Bruder, seine Bibel unterm Arm, und allein, nimmt keinen Bodyguard mit. Aber weißt du, du und ich, wir haben jeder, wenn wir richtig mit Gott wandeln, jeder von uns hat einen Bodyguard. Und nicht nur einen, sondern gleich paar. Also ich habe nicht nur einen Bodyguard, sondern er wird seinen Engeln befehlen. Und Engel sind dienstbare Geister für die Kinder Gottes. Und er nimmt seine Bibel so und eine Aktentasche, was er da hatte. Früher haben die Pastoren Aktentasche gehabt, Bibel und Gesangbuch dabei. Und so ist er da losgezogen und geht zu seiner Straße und kommt an, und alles munter, frisch und fröhlich. Und dann kommen die Burschen. Die sagen, wo sind die zwei Männer? Sagt er, das sind keine Männer. Ich bin allein hierher gekommen. Und wie bist du hierher gekommen? Wo sind diese zwei Männer? Da waren zwei Bullen, sind mit dir gegangen. Richtige Bullen waren das. Und die wollten, und dann kamen sie und sagten, nein, das sind keine Männer. Ich bin ganz allein hierher gekommen. Wusste gar nicht, hat es gar nicht gemerkt. Die Sicherheit. Gott schützt uns, und wir merken es vielleicht manchmal gar nicht. Weißt du, das ist die Sicherheit mit dem Herrn. Der Herr ist unser Bewahrer, unser Beschirmer. Wohl dem, der unter dem Schirm des Höchsten sitzt und im Schatten des Allmächtigen sich bewegt. Wohl dem Menschen. Wo sind diese Bodyguards? Wo sind diese Bullen? Die haben gesagt, nein. Und da sind sie zusammengebrochen und haben gesagt, gegen dich können wir nichts machen. Du hast Schutzengel gehabt. Die waren bei dir. Die haben dich durchgebracht. Du wärst sonst nicht lebendig durchgekommen. Da ist ein Wunder passiert. So, es gibt Wunder, meine Lieben. Gott ist unser Beschützer. Wo der Hüter Israels nicht wacht und hütet und die Stadt baut und so weiter, da arbeiten alle und wachen alle umsonst und vergeblich. Es ist so arg wichtig, dass du diesen Schutz Gottes hast. Sicherheit in einer entsicherten Welt. Und vielleicht siehst du das nicht, diese feurige Mauer um dich herum, aber die ist da. Und selbst wenn du vielleicht nicht richtig wandelst. Ich habe als junger Christ, ich habe auch alle Höhen und Tiefen als Christ durchgemacht. Jeder muss es durchmachen. Jeder macht Kinderkrankheiten, auch im geistlichen Leben durch, muss die Kinderkrankheiten durchmachen. Dein Leben stimmt nicht, in deinem Leben entwickelt sich vieles falsch, wenn du nicht Kinderkrankheiten, geistliche Kinderkrankheiten durchmachst. Und in meinem jugendlichen Leichtsinn, ich habe gerne schnelle Autos gehabt und bin flott gefahren, und irgendwie im Winter, ich war junger Christ, fahre mit dem Auto. Und jetzt bei 80 steigt der Heiland aus, aber bei mir war er noch mit 120 drin. Da bin ich einfach weitergefahren und gebe Gas, und plötzlich komme ich aufs Glatteis. Irgendwie so nach dem Waldstück komme ich aufs Glatteis und verliere die Kontrolle über mein Auto. Ich habe sowas nicht oft erlebt, aber plötzlich sehe ich zwei Hände, meine Hände halten das Steuer, und ich kann das Steuer nicht halten. Und plötzlich zwei Hände aus der unsichtbaren Welt greifen ins Lenkrad und bring das Auto so auf die Bahn. zwei Hände. Ich habe die Engel nicht gesehen, aber ich habe zwei Hände gesehen, die und das, oh, habe ich gedacht, bin ich angehalten, habe ich Gott gedankt für diese zwei Hände. Zwei mächtige Hände greifen den Steuer, ziehen das Steuer rum und bringen mich auf die Spur wieder. Und mich holen mich vom Glatteis weg. Sicherheit. Weißt du, wo keiner mehr hinkommt, wo keiner mehr hinreicht? Der Arm des Herrn reicht noch hin. Halleluja. Gottes Arm reicht überall hin. Selbst wenn du ins Ausland gehen würdest, selbst wenn du in den Abgrund stürzen würdest, Gottes Arm im letzten Moment reicht und fangt dich auf. Und deshalb ist es so wichtig, dass du weißt, sicher in Jesu Armen. Bist du sicher? Bist du geborgen? Ist dein Glaube tragfähig? Der Glaube, den du hast, ist es Goldes wert? Oder ist es nur so Larifari-Religion? So Gutwetter-Christ sein. Solange das Wetter gut ist, das ist wunderbar Christ sein. Aber funktioniert dein Glaube auch in Krisenzeiten? Ich brauche die Versicherung nicht. Keine Versicherung, auf die kann ich mich sparen. Die brauche ich Normalzustand nicht, aber wenn Stürme kommen, da brauche ich die Feuer- und Sturmversicherung. Hier, auch für die Kirche. Wenn es brennt, brauche ich Versicherung. Wenn Krisen kommen, brauche ich die Versicherung. Wenn ein Unfall, Unglück passiert, brauche ich diese Absicherung. Und genauso ist es. In guten Zeiten, in Friedenszeiten brauchst du keine Sicherheit. Da kommst du auch so gut aus. Aber die Sache ist, bin ich gut versichert im Herrn? Bin ich gut abgesichert? Wie bin ich abgesichert? Die Frage ist sehr wichtig. Die möchten wir heute Abend uns selber stellen. Kann, egal was jetzt kommt, wenn jetzt Krisen kommen, werde ich das überleben? Ist alles gut gedeckt? Ist die Prämie bezahlt? Unterwegs höre ich Radio und dann im Auto und dann fragt jemand, da kann man Frage und Antwort stellen und da fragt jemand den Berater, ja, ich habe jetzt eine Versicherung abgeschlossen und 3 Wochen ist die Versicherung alt, aber ich habe noch keine Prämie bezahlt. Ist die Versicherung gedeckt oder ist sie nicht gedeckt? Und ich habe noch die Prämie nicht bezahlt. So, ist die Versicherung gedeckt oder nicht gedeckt? So, da ist eine ganz wichtige Frage. Ich habe einen Unfall. Bin erst frisch versichert, ist die Versicherung gedeckt oder nicht gedeckt? Heute Abend bin 2 Stunden Christ. Bin ich gerettet oder bin ich nicht gerettet? Auch eine Frage. 2 Stunden bin ich Christ. Bin ich gerettet oder bin ich nicht gerettet? Komme ich in den Himmel, komme ich nicht in den Himmel? Ich sag dir, wenn erst 1 Sekunde hinter der Rettung liegt, wo du Jesus ja gesagt hast, du bist gerettet, egal was passiert, egal was kommt. Amen. Das ist wahr. Aber wie sieht es aus, wenn es nachher weitergeht? Jeder anständige Bergführer, der so die Mannschaft über Gletscher führen muss und so weiter, wisst ihr, was der macht? Der lässt das Seil über seine Finger gleiten. Er verlässt sich nicht auf die anderen, die das Seil gewickelt haben oder gerollt haben. Der lässt selber das Seil über seine Hände gehen. Er überzeugt sich selbst. Ist es stabil? Hat es keine Risse? Ist es perfekt? Ist es vollkommen? Er überzeugt sich selbst. Er lässt durch seine Finger das Seil zuerst leiten. Und dann erst verlässt er sich auf das Seil. So, du musst es durch deine Hände gleiten lassen, selber durch deine Empfindung, durch dein Gefühl, durch deine Eindrücke gehen lassen. Ist das, was ich habe, stark genug für den Sturm? Jesus sagt, wir sollen die Kosten überschlagen, wenn wir etwas unternehmen wollen. Schaffe ich es mit 500 Mann oder schaffe ich mit 1000 Mann oder reichen auch schon 50? Wie stark bin ich? Wie stark ist mein Gegner? Kann ich es aufnehmen? Kann ich es nicht aufnehmen? Du willst Sicherheit haben. Du möchtest ganz abgesichert sein nach allen Seiten. Ich muss dir noch etwas sagen, bevor ich über Sicherheit spreche und wie du zu Sicherheit gelangen kannst. Du musst bereit sein, auch Veränderungen in Kauf zu nehmen, wenn du sicher sein möchtest. Jeder, der sich hier absichern möchte, heutzutage, wer sich absichern möchte, der muss bereit sein, dass Videoüberwachungskameras eingebaut werden oder dass bestimmte Türen geschaffen werden, Notausgänge geschaffen werden. Da müssen Sicherheitsfluchtwege geschaffen werden. Also man muss auf Veränderungen sich einstellen. Wenn jemand in seinem Leben im Natürlichen Sicherheit haben möchte, dann muss er auch einige bauliche Veränderungen in seinem Gebäude, oder in seinem Werk oder was es auch ist, einplanen. Wer das nicht macht, kann nicht Sicherheit erwarten, kriegt auch keine Sicherheit im entscheidenden Moment. Deshalb, er muss auf Veränderungen sich einstellen, muss Veränderungen in Kauf nehmen. Und Sicherheit hat seinen Preis. Leider. Sag ruhig leider. Ob das Autosicherheit ist oder Hausrat ist oder egal was es ist. Sicherheit hat auch die Krankenkasse. Du brauchst Krankenkasse ja nicht, solange du gesund bist. Aber du brauchst die Krankenkasse, wenn du krank wirst. Also Sicherheit. Es hat seinen Preis und manchmal sogar einen hohen Preis. Ich will eine Bibelstelle mit euch lesen aus 4. Mose 25. Und vielleicht lest ihr das selber zu Hause, Vers 1 bis 9 und 16 bis 18. Da ist die Geschichte von Biliam und den Israeliten. Die Israeliten, ein unschuldiges Volk, noch sehr, sehr unbefangen. Die sind erst ein paar Jahre eine Nation und die sind unterwegs ins gelobte Land, stehen vor dem gelobten Land, wo Milch und Honig fließt. Und da ist der Balak, ein moabitischer, ein midianitischer König, der versperrt den Weg, will den Weg versperren. Und er versucht, das Volk Israel zu behindern und sie nicht reinzulassen ins gelobte Land. Israel soll blockiert werden. Und da holt er sich einen Propheten, diesen Biliam, diesen merkwürdigen Propheten, woher er auch den hergekriegt hat, das spielt jetzt keine Rolle. Und dann opfert er. Viermal muss der arme Prophet opfern und probieren, klappt es jetzt endlich, dass ich das Volk verfluche, das Volk verderbe, dass ich Unglück über das Volk bringe. Denn die Leute damals wussten, Worte sind Mächte, so Fluchworte. So Fluchworte sind Mächte. Jetzt will er sehen, jetzt hole ich jetzt einen Propheten aus Babylon, der ist ein Biliam, und der soll jetzt fluchen. Und das war ein guter Prophet. Der Engel Gottes stand sogar über den Weg und sagte, geh nicht. Aber er hat trotzdem seinen Dickkopf durchgesetzt, ist trotzdem gegangen. Und er soll jetzt Israel verfluchen. Und dann steht er auf dem Berg und schaut herab. 4. Mose, habe ich euch gesagt, könnt nachlesen, 25. Schaut er herab und er sieht das Volk Israel in einem Quadrat, in einem Viereck, wunderbar geordnet. So wie die Bibel es haben wollte, wie Gott es haben wollte. Drei Stämme, also alle 12 Stämme in Ordnung und mittendrin diese Wolkensäule. Also ich kann die Stiftshütte, der Tempel Gottes, das Heiligtum Gottes in der Mitte, also wohlgeordnet. Und dann flucht er oder will fluchen und Gott gibt ihm keine Worte. Er kann nichts Negatives rausbringen und er versucht, was Negatives zu bringen, denn er weiß ganz genau, wenn ich fluche, dann wird es passieren. Gott steht zu den Worten, die ausgesprochen werden. Worte sind Mächte. Er kann es nicht. Und dieser Balak, sein Geldgeber, sein Finanzier, der ihn bezahlt und er sagt, ich gebe dir noch mehr Opfer, noch mehr Geld, noch mehr Gold. Fluche das Volk. Ja, wir machen nochmals eine Prozedur, probieren es noch einmal. Und dann sagt er, ich kann nicht fluchen. Und das vierte Mal, wo er dann fluchen sollte, fängt er an, Israel zu segnen. Stell dir mal vor, ich bezahle. Und anstatt dass der für mich spricht, spricht er gegen mich. Und prophezeit noch gute Dinge. Und das hat er für Israel prophezeit. Gute, positive Dinge. Ich kann auf diese Sache jetzt nicht ganz groß eingehen, sondern er konnte auf jeden Fall nichts ausrichten, der gute Prophet Biliam hier. Er versuchte, so gut er konnte. Und dann sagt er beim Weggehen, sagt er, Balak, ich gebe dir einen Rat. Fluchen kann ich nicht. Aber es gibt eine Möglichkeit, wie du die ruinieren kannst. Es gibt eine Möglichkeit, wie du die kaputt machen kannst. Es gibt eine Möglichkeit, wie du sie verscheuchen kannst. Es gibt eine Möglichkeit, wie du sie überwinden kannst. Es gibt eine Möglichkeit. Bring Chaos in ihrem Leben, in ihre Mitte. Bring Unordnung, bring Unzucht. Oh ja, und da war die Königin als erstes und die Prinzessin als erstes, könnt nachlesen, interessante, spannende Geschichte, als erstes dran und dann macht sie eine Party und ladet alle Israeliten zu einem Buffet, zu einer Fete, zu einer Party ein und da vermischen sich die Midianiter und da vermischen sich die Israeliter und durch diese Vermischung verlieren sie ihre Jungfräulichkeit, ihre Reinheit, ihre Vollkommenheit, ihr Segen. Und da 24.000 Menschen müssen sterben, deswegen. Aber solange sie in Ordnung und Disziplin waren, war der Segen Gottes, der Schutz Gottes, die Sicherheit Gottes garantiert über ihr Leben. Und Brüder und Schwestern, solange wir in der Ordnung Gottes sind, solange wir dem Wort Gottes verwurzelt sind, solange wir dem Wort Gottes gemäß leben, können wir dem Tod und Teufel in die Augen schauen. Passiert uns gar nichts. Wir werden nicht mal bleich. Aber wehe uns, wir sind nicht mit Gott in Ordnung. Wehe uns. Wehe uns, wenn irgendetwas in unserem Leben da ist, wenn etwas nicht stimmt, dann sind wir total sofort verunsichert. Wenn unser Inneres vergiftet ist. Und wisst ihr, das größte Problem für den Menschen heutzutage, was ihnen so viel Not macht, was den Amerikanern so viel Not macht, ist, die kommen alle aus Amerika, die Terroristen. Der Verräter aus eurer eigenen Mitte, bei Judas, aus der eigenen Reihe, das ist das Schlimmste. Die meisten Reiche, die meisten Königreiche, die meisten Firmen und so weiter sind durch innere Spannungen, durch innere Probleme, durch inneren Verrat zugrunde gerichtet worden. Nicht nur von außen her. Von außen her können wir stark sein. Aber wenn wir innen drin morschen, innen drin, diese innere Instabilität bringt dich in Sicherheit. Ist, löse dich von all diesem, was nicht Gott meint, was Gott nicht ist. In der Bibel heißt es einmal Psalm 1. Ihr habt so fleißig gelernt, Psalm 91. Wunderbar, Gott segne euch. Aber ihr solltet Psalm 1 auch lernen, das ist noch köstlicher. Weißt du, Psalm 91 funktioniert nicht, wenn du Psalm 1 nicht kannst. Was nützt dir Psalm 91? Du kannst runterleiern, so viel du willst, es funktioniert nicht, wenn du Psalm 1 nicht kennst. Psalm 1 ist der Schlüssel, damit alle anderen 149 Psalmen funktionieren. Amen. Sitzet nicht, wo die Spötter sitzen. Hab keine Gemeinschaft mit den Unreinen. Das ist das Problem, weil du dich mit Menschen einlässt, dich öffnest und das hat William gesagt. Das soll sich nur ein bisschen öffnen. Macht Kompromisse. Sucht Gemeinsamkeiten. Ich sei doch nicht so verrückt und so weiter. Schafft Gemeinsamkeiten. Aber es gab keine Gemeinsamkeiten zwischen dem heidnischen Volk und Volk Israel. Und es gibt bis heute keine Gemeinsamkeiten. Und was heute geschieht, Islam und Christentum, Gemeinsamkeiten gibt's auch nicht. Die können diskutieren, so viel sie wollen. Es gibt keine Gemeinsamkeiten. Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs ist ein anderer Gott als der Wüstendämon Allah. Hat damit nichts zu tun, hat überhaupt nichts gemeinsam. Vertragt sich nicht. Wie verträgt sich Biliam und Gott, der Lebendige? Oder Finsternis und Licht? Wie verträgt sich das? Es verträgt sich nicht. Aber heutzutage hat... Wisst ihr, ihr müsst die Kassette von gestern hören, die Verschwörung, wo das alles hinführt, wer steckt alles dahinter. Müsst es hören, das könnt ihr euch selber informieren. Das sind andere Dinge, die wollen diese eine Weltordnung schaffen. Eine Weltordnung schaffen. Und das ist das große Ziel. Und jetzt wird ganz groß diskutiert, Islam ist eine ganz, ganz friedliche Religion. Ganz friedlich sind sie. Das sind Lämmer. Was glaubt denn ihr? Und so wird es diskutiert. Sogar der Papst blast in das Horn und blickt nicht durch. Und viele andere blicken nicht durch. Aber gerade der Papst sollte wenigstens mehr Ahnung haben. Aber der gute Mann ist zu alt für sein Amt. Ein Jüngerer sollte vielleicht her. Der würde vielleicht ein bisschen mehr Durchblick haben. Aber jetzt diese friedliche Religion. Über 200 Verse im Koran steht, dass die Juden und Christen getötet werden müssen. 204 Verse stehen, Koranverse stehen, dass die Christen und die Juden getötet werden. Die anderen nachher auch noch. Aber ganz besonders daran richtet sich. Aber du siehst, in welche Richtung wir gehen. Kompromisse, auch mit anderen Religionen. Gott ist ein eifersüchtiger Gott. Die meisten Menschen denken, Gott ist der liebende Gott. Er ist liebende Gott. Er ist ein guter Gott. Aber Gott ist auch ein eifersüchtiger Gott. Weißt du, der ist schlimmer wie alle Frauen zusammen. Ja. Eifersüchtig. Oh, sobald du jemand anders anguckst, oh, dann hast du Trouble. Und genauso ist Gott. Dann hast du Ärger mit ihm. Dann ist er böse und dann ist er eingeschnappt, dann ist er beleidigt, dann spricht er nicht mehr mit dir, weil du jemand anders angeschaut hast. Und deshalb das erste Gebot, du sollst keine anderen Götter haben neben mir. keine anderen Götter haben neben mir. Das ist, Gott ist ein eifersüchtiger Gott und ihr könnt nicht gleichzeitig Gott und dem Mammon dienen. Und das ist, was der Teufel versucht. Er versucht, Kompromisse zu machen. Und das ist, was das, die Tür für unser Verderben, für unsere Unsicherheit öffnet. Entweder Gott oder Mammon. Egal, was es auch sein mag. William kann nicht verfluchen, aber er kann verführen. Und wir müssen heute Abend, liebe Geschwister in Berlin, keine Angst haben vor Verfolgung. Die wird uns nichts anhaben. Die wird uns nie schaden können. Im Gegenteil, wenn wir Verfolgung hätten, dann würden wir explosionsartig wachsen hier in dieser Gemeinde. Dann würde das Reich Gottes sich ausbreiten wie ein Flächenbrand. Verfolgung kann uns nicht schaden, wird uns nicht schaden. Im Gegenteil, solange die Christen in Russland verfolgt wurden, dann wuchs die Gemeinde Jesu in Russland. Und jetzt, wo sie nicht mehr verfolgt sind, kriegen sie sich einander in die Haare. Das gilt in Rumänien genauso, in Bulgarien geht es so und überall in der kommunistischen Welt, wo Verfolgung war, da waren die Christen einmütig, da kämpften sie gegen den Teufel, da wussten sie, wo der Teufel sitzt. Aber jetzt haben sie keine Ahnung mehr. Verführung ist das große Problem. Verführung. Aber die Flüche sind unwirksam, wenn wir mit Gott in Ordnung sind. Wenn zwischen mir und meinem Schöpfer nichts dazwischen steht. Das ist das Geheimnis. Dann bist du unschlagbar. Da kann nichts passieren, wenn zwischen dir und Gott nichts mehr dazwischen steht. Wenn alles in Ordnung ist. Gott hat diese Plage geschickt. Die haben sich eingelassen mit diesen Frauen hier, mit janitischen Frauen. Und Gott schickt eine Plage, eine Seuche, was es auch immer gewesen ist. 24.000 Menschen starben. Schrecklich. Schrecklich, was da passiert ist. Die wurden alle hinweggerafft. Im 1. Korinther Kapitel 10, Vers 6 haben wir was Ähnliches. Da heißt es Unzucht und Hurerei. Und das, da wird auch ein Thema angesprochen, das heutzutage eigentlich nicht so aktuell und up-to-date ist, aber gehört dazu. Unzucht und Hurerei. Was ist Unzucht und was ist Hurerei? Unzucht ist, wenn man sich mit anderen Arten verbindet, mit fremdartigen Völkern sich verbindet. Das war das erste Mal, wo Unzucht in der Bibel erwähnt wird, hier bei den Midianitern, wo man sich mit anderen Völkern, gottlosen Völkern, von Gott dahingegebenen Völkern verbindet. Das ist Unzucht. Hurerei ist wieder was ganz was anderes. Aber Unzucht ist, wenn Christ und Nicht-Christ am gleichen Joch zieht. Psalm 1. Das ist Unzucht. Zieht nicht am fremden Joch mit den Ungläubigen, heißt es in der Bibel. Und deshalb ist es so wichtig, wie ist meine Beziehung zu Gott, wie ist meine Beziehung zu meinen Geschwistern, zum Bruder und Schwester. Wie sind die Beziehungen? Das Volk Gottes war in einem Quadrat, in einem Viereck. In allen vier Ecken steckte Liebe drin. In alle vier Ecken. 12 Stämme. Gott hat nichts dagegen, wenn eine Vielfalt da ist. Gott wollte sogar Vielfalt. Gott ist an einer Vielfalt interessiert. 12 Stämme. Juda ist anders, Benjamin ist anders, Josef ist anders. Josef hat es nicht gegeben, Manasse, Ephraim. Alle diese Stämme sind anders. Gott wollte, dass die Völker Israels in Frieden nebeneinander wohnen, sich gegenseitig ergänzen, sich gegenseitig dienen und so weiter. Aber nicht, dass sie sich gegenseitig bekriegen. Das war nicht Gottes Wille. Und solange sie im Quadrat in Frieden nebeneinander wohnten, da war Sicherheit da. Da gibt es einen wunderbaren Psalm, den Priesterpsalm. Wie fein und lieblich ist es, wo Brüder und Schwestern in Eintracht miteinander wohnen. Sicherheit gibt es dort, wo Brüder und Schwestern in Eintracht nebeneinander wohnen. Und sobald der Teufel fertig bringt, einen Keil zwischen Bruder und Schwester zu bringen, ist Unsicherheit da, Verunsicherung. Da ist die erste Unsicherheit da. Liebt er mich oder liebt er mich nicht? Versteht er mich oder versteht er nicht? Ist er für mich oder ist er gegen mich? Was ist da jetzt mit mir los? Und so weiter. Der Teufel versucht, Bruder und Schwester auseinanderzubringen. Das ist seine Taktik, sein Trick. Und er weiß es ganz genau, wenn er das geschafft hat, wenn er zwei Geschwister, ob es in der Familie oder in der Gemeinde ist, zu entzweien, hat er sein Werk vollbracht. Hat er sein Werk vollbracht. Und deshalb bring dich in Sicherheit. Erlaube nicht, dass der Teufel dich von deinem Bruder, deiner Schwester trennt. Das, was Gott zusammengefügt hat, soll der Mensch nicht scheiden. Und wenn Gott dich jetzt zu diesem komischen Bruder und zu dieser komischen Schwester hingebracht hat, Sag Dankeschön, Herr Jesus, auch wenn ich schlucken muss. Weißt du, wir lieben so die Netten, die Starken und so weiter, aber auch die anderen gehören auch zum Volk Gottes. Und so viele Kinder der Vater im Himmel hat, so viele Brüder und Schwestern haben wir. Amen. Ja, so ist es. Und wir sollen einander annehmen, wie Christus uns angenommen hat. Als du zum Heiland gekommen bist, hat er gesagt, ich liebe dich erst, wenn du getauft bist, wenn du den Heiligen Geist hast, wenn du 5 Jahre Zehnten gezahlt hast, wenn du das Glaubensbekenntnis vorne und hinten und nach links und rechts auswendig sagen kannst, dann bist du erst so richtiger Christ und schon ein paar Wunder vollbracht hast, dann, nein, du kamst zum Heiland, verludert und vergammelt. Ja, so kamst du zum Heiland, mit voller Lumpen, hat dir diese Lumpen ausgezogen, hat dich neu, dich gereinigt, dich geputzt und einen Ring an deine Hände gesteckt und der hat dich angenommen, hat dir nichts vorgerechnet, hat dich auch nicht angeklagt und dir oder Voraussetzungen geschaffen. Deshalb wisst ihr, Gemeinden, die Voraussetzungen immer haben. Also wir nehmen dich erst als Mitglied auf, wenn, vergiss solche Gemeinden, ich würde in solch eine Gemeinde nicht gehen, wir sind aus Gnaden angenommen, ohne Werke. Nehmt euch einander an, wie Christus uns angenommen hat. Ohne Vorurteile, ohne Rechnung und Vorrechnung und irgendwelche Anschuldigungen. Und auch hinterher, denk drüber nach, was du gewesen bist, wo du herkommst. Du hast alles verlumpt und alles verludert und alles verplempert. Weißt du, wenn wir im Himmel ankommen, da wird es etwas passieren, da werden manche Erweckung im Himmel erleben. Nicht hier auf Erden kriegen sie keine Erweckung, aber dort oben kriegen sie eine Erweckung. Und dann strecken sie so ihre Hand raus und wollen den Heiland begrüßen. Und dann strecken sie so ihre Hand und sagen, Heiland, Halleluja, dass ich dich geliebt und gesehen habe und jetzt dich schauen darf und macht die Augen auf und sieht den Heiland. Und sagt der Heiland, geh jetzt weiter und jetzt dem Nächsten die Hand geben. Und weißt du, wer der Nächste sein wird, dem ich die Hand schütteln werden? Der Schächer, dieser Räuber. Und zu dem Jesus gesagt hat, heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Der ist im Himmel. Wie kommt der da rein? Ja, der Herr Jesus hat ihn hineingenommen. Und du wirst dich wundern, wer alles im Himmel ist. Und wer alles von ihm angenommen wurde. Ja, weißt, wir stehen da wie Pharisäer und sagen, Gott, ich danke dir, dass ich nicht so bin wie die und der und jener. Aber Jesus hat sie angenommen. Jesus nimmt die Sünde an. Das ist Evangelium. Es ist Sicherheit, ich bin angenommen, Gott hat mich angenommen. Und das gibt mir Sicherheit, ich bin ein Angenommener. Ich bin ein Angenommener. Kannst du das nachvollziehen heute Abend? Das gibt Sicherheit, ich bin angenommen. Und genau das will der Mensch heute. Der Mensch ist anonym, der hat niemand sonst. Er will angenommen werden. Und das gibt mir Sicherheit, ich bin angenommen. Die Gesellschaft hat eine Nummer dir verpasst. So ein Typ da. So verstehst du, da geht es nur nach Typen, wie beim Auto oder sonstig Geräten. So der Typ da. Aber bei Gott bist du nicht ein Typ und nicht eine Nummer. Bei Gott bist du mit einem Namen. Und dich ruft er mit deinem Namen, so wie du bist. So nimmt er dich an. Als Persönlichkeit. Und du bist ihm lieb. Und er sagt, ich will mich sogar mit dir verloben. Ist das nicht herrlich? Verbindung ist so wichtig, diese Verbindung, dass sie hergestellt wird, dass du angenommen bist. Und dann bist du sicher. Weißt du, egal was passiert, egal was kommt, wenn du angenommen bist, nehmen wir mal an, du bist verheiratet und hast eine Familie, hast eine Frau oder einen Mann und passiert etwas Furchtbares. Vielleicht jemand, der dich so runterputzt und runtermacht und dich zur Schnecke macht und dich so in Boden stampft. Und jetzt kommst du nach Hause und da wirst du angenommen. Das ist ein wunderbares Gefühl. Weißt du, draußen bist du geschlagen, geprügelt worden, zu Hause angenommen. Und die Gemeinde Jesu muss ein Platz sein, wo Menschen angenommen werden. Wenn das die Gemeinde nicht ist, hat es keinen Wert, Gemeinde zu sein, Gemeinde genannt zu werden. Ich möchte zu solch einer Gemeinde nicht dazu gehören. Ich möchte angenommen sein. Ich möchte lachen können in der Gemeinde und ich möchte weinen können in der Gemeinde. Und ich möchte Ich möchte mich so geben, wie ich bin, und aber du darfst dich auch so geben, wie du bist. Und ich nehme es nicht krumm. Weißt du, ich nehme nicht krumm, wenn jemand zu mir kommt und sagt, ich kann an Gott nicht glauben, bin so voller Zweifel. Ich verstehe die Welt und Gott nicht. Als ich noch jung war, im Glauben und unerfahren war und meine Tiefe noch nicht gehabt habe, habe ich vielleicht gedacht, wie kann er das oder wie kann sie das? Aber heute, nachdem ich Gott mich durch manche Tiefen geführt hat, und deshalb führt Gott uns hier zusammen in dieser Gemeinde, damit wir eins werden, damit wir sicher sind. Und wir brauchen in Krisenzeiten, brauchen wir diese absolute Sicherheit. Es gibt noch solche Zufluchtsstätten. Als Petrus aus dem Gefängnis rauskam, Petrus war im Gefängnis. Und vielleicht kommst du auch ins Gefängnis. Aber vielleicht was anderes. Passiert was Schreckliches. Du kommst in eine schreckliche Situation hinein. Und weißt du, was die Gemeinde getan hat? Auch, sie hat zwar nicht geglaubt. Die Gemeinde in Jerusalem hat nicht geglaubt, dass der Herr Gefangenen befreien kann. Hat nicht geglaubt. Aber sie haben treu und brav gebetet. Wir müssen nicht immer glauben und wissen und uns ausmalen, wie das passieren wird oder wie das gehen wird. Wir müssen nur treu und brav beten. Und sie haben gebetet. Und dann hat Gott seinen Engel geschickt und Petrus aus dem Gefängnis geholt. Und dann klopft Petrus an der Tür, da kommt dieses Mädel raus. Ja, die lässt den Petrus gar nicht raus, sie guckt durchs Loch und sagt, Petrus ist draußen. Er sagt, komm Mädel, ein Geist ist es. Ein Geist ist da, aber Petrus ist nicht in Wirklichkeit da. Doch, Petrus ist draußen. Sie haben gebetet und doch nicht geglaubt und Petrus kam raus. Und von Petrus heißt es interessanterweise Luther, da bin ich wieder jetzt lutherisch. Luther sagt, und er ging zu den Ihrigen. Dieses Wort steht nicht mehr im Duden drin, diese Ihrigen. Das ist ein altes lutherisches Wort, lutherische Kreation. Luther hat manche Worte geschaffen, aber er ging zu den Ihrigen. Wer und was sind deine Ihrigen? Zu wem würdest du gehen, wenn du aus dem Gefängnis rauskommst? Wer würde sich für dich einsetzen, wenn du ins Gefängnis kommst? Oder wer kümmert sich um dich, wenn du krank bist? Wer würde dir nachgehen? Oder zu wem würdest du hingehen? Oder und so weiter. Überleg einmal, wo sind deine Ihrigen hier in Berlin? Manche Menschen, die haben sämtliche Gemeinden abgeklappert und abgesucht, aber sie haben immer noch keine Heimat gefunden. Du brauchst eine Heimat, eine Sicherheit in einer Zeit der Stürme, der Krisen, in die wir hineingehen, brauchen wir eine Oase, mitten in der Wüste, ein Loch, worauf Wasser kommt, wo ich schöpfen kann, zu den Ihrigen. Deshalb, nach der Bekehrung und so weiter, ist die nächste wichtige Frage, wo gehöre ich hin? Was ist mein Zuhause? Wo hat Gott mich hingestellt? Was ist mein Platz? Es ist nicht nur geografisch hier, dass die nächste Gemeinde um die Ecke ist meine Gemeinde. Es ist nicht unbedingt gesagt, dass die nächste Gemeinde um die Ecke deine Gemeinde sein muss. Vielleicht kann deine Gemeinde 50 Kilometer weit weg sein. Oder 100 Kilometer von mir aus. Aber du musst einen Platz finden, wo du sagen kannst, das ist mein Platz. Hier hat Gott mich hingestellt. Hier hat Gott mich hingebracht. Hier hat er mich hineingepflanzt. Hier bin ich ein Teil dieser Gemeinde. Und wir tragen zusammen die Lasten. Wir teilen die Lasten. Ja, wir teilen die Lasten. Und geteilte Last ist eine halbe Last. Und das spürst du nicht einmal groß, wenn es auf viele Schultern verteilt wird. Und deshalb geben wir Zeugnis, deshalb beten wir zwischendurch. Deshalb sind wir so großzügig anderen Menschen gegenüber. Wir beten für Hund und Katze. Für alles. Ja, weil wir die Leute lieb haben. Weil wir den Heiland lieb haben. Das ist das Geheimnis, was wir tun hier. Und solange die Ordnung Gottes eingehalten wird, ist der Segen Gottes verheißen. Solange die Ordnung eingehalten wird. Und was der Teufel zerstören möchte, ist immer die Ordnung Gottes. Immer die Ordnung Gottes in unserem Leben. Der Teufel will Chaos in unser Leben bringen. Was sagt Bileam hier? Wohl dir aber Israel. Hör mal diese Prophezeiung. Wohl dir aber, Israel, wer ist dir gleich, du Volk, dass du durch den Herrn, deinen Gott, selig wirst? Deinen Feinden wird es fehlen an dir und du wirst auf ihren Höhen einhertreten. Er konnte nicht fluchen. Wer ist dir gleich? 4. Mose 23. Wer ist dir gleich, Israel? Und es bleibt dabei, hat dann Bileam gesagt, es bleibt dabei, kein Unglück wird sie treffen. Ist das nicht gewaltig? Also ich möchte heute Abend Jude am liebsten sein. Ja, ich möchte heute ein Israelit sein. Ich möchte heute zum Volk Gottes gehören, du auch? Denn die haben die stärkste Verheißung. Es bleibt dabei. Hör mal diese Worte, es bleibt dabei. Vers 17 und folgende Verse. Es bleibt dabei, kein Unglück wird sie treffen, kein Unheil wird in Israel sein. Der Herr steht ihnen bei, er ist ihr Gott, er ist ihr König, dem ihr Jubel gilt. Der Herr steht ihnen bei, er ist ihr Gott, er ist ihr König. Es bleibt dabei. Der Prophet sagt, ich kann nicht anders. Ja, fluche, ich kann nicht anders. Ich bleib dabei. Ist das nicht großartig? Der Teufel kann wüten, der Teufel kann toben, die Hölle kann los sein, die Hölle kann sich auftun und der Flaschengeist ist ausgebrochen seit 11. September. Der Flaschengeist, dieser Dämon, die Hölle hat sich aufgetan und die Hölle hat geraucht. Und wo ich diesen Rauch gesehen habe, ich wollte extra nachgucken, ich wollte ein paar Bilder sehen von diesen Türmen, von diesem Krater dort und bin ins Internet gegangen und man kann anklicken, sogar vom Satelliten aus genau sehen. Du siehst sogar vom Weltraum aus diesen Krater und diesen Rauch, der da aufsteigt. Und für mich kam das genauso wie es in der Offenbarung. Und der Abgrund tat sich auf und der Rauch stieg aus dem Abgrund. Und immer wieder, wo die Leichen und die Toten und wo der ganze Schutt ist und der Rauch steigt aus dem Abgrund aus. Das ist Hölle, was wir erlebt haben. Wir haben erlebt, wie die Hölle aufgebrochen ist und da ist plötzlich die ganze zivilisierte Welt in Schock versetzt worden. Gelähmt. Gelähmt. Und es bleibt dabei. Hier. Es bleibt dabei. Gott steht zu seinen Kindern. Der Herr segne all diese Gebete und das Gebet.
Heute Morgen, heute Mittag und jetzt hier, denn sie ist mitten unter uns. Gepriesen sei dein heiliger Name über sie und dein wunderbarer Sieg. Du bist da. Amen. Amen.
Der Herr segne all diese Gebete und das Gebet, das hier erwähnt wurde. Amen. Lass uns Platz nehmen. Ich will nicht die Gesellschaft wissen, ich habe auch eine, aber meine Gesellschaft heißt J-E-S-U-S. Halleluja, J-E-S-U-S, diese himmlische, göttliche Versicherung. Wie bringe ich mich in Sicherheit? Und die Menschen heutzutage haben Angst, Furcht, nirgendwo ist man mehr sicher. Keiner steigt mehr in ein Flugzeug oder man fürchtet sich und wer verreisen muss und dann noch vielleicht das Flugzeug hat die Nummer 6. Wir sind sehr risikoscheu. So, wir fürchten uns. Aber mir geht es um Sicherheit. Und da will ich